Du hast geschrieben, dass du eine lange Anfahrt immer zur Schule hattest, eine Stunde.
Eine Stunde, ja.
Jeden Morgen, war das dann eine Zeit, wo du gelesen hast oder eher nochmal Hausaufgaben gemacht?
Also auf dem Hinweg absolut Hausaufgaben. Da sind noch die eingestiegen, die zur Herder-Schule wollten, glaube ich. Das waren vorwiegend Mädchen, das war so eine Sprachschule. Denen haben wir die Mathe-Hausaufgaben gemacht, die haben uns Russisch gemacht, so ein paar Stationen. Und auf dem Rückweg habe ich meistens versucht zu lesen und bin dann eingeschlafen, weil der Tag war halt lang.
Das Lesen der anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
Hallo, guten Tag und herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen, dem Podcast, der auch in dieser Episode noch einmal ermöglicht wird durch den Deutschen Literaturfonds im Rahmen von Neustart Kultur, der Initiative der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. Vielen Dank für die Unterstützung und vielen, vielen Dank natürlich auch an meine UnterstützerInnen bei Steady. Es sind wieder neue Leute dazugekommen seit dem letzten Mal, nämlich Martin, Michael, Jana, Fabian und Oliver. Viele Grüße und vielen Dank für euren Support. Wie das mit der Unterstützung genau geht, dazu erzähle ich später noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal zu meinem Gast. Jochen Schmidt ist einer der tollsten deutschen Schriftsteller zurzeit. Bloß ein bisschen schade, dass das nicht viel mehr Leute wissen. Ich habe den Eindruck, Jochen ist immer noch ein Geheimtipp. Ich finde, das sollte sich jetzt mal ändern. Seine Bücher, Romane, Erzählungen, Glossen und Miniaturen, die haben einen ganz eigenen Stil, eine Mischung aus lakonischem Humor, Eigensinn und einem Gespür für das Absurde. Jochen Schmidt ist 1970 in Berlin geboren worden, im Ostteil der Stadt genauer gesagt, Hauptstadt der DDR. Und wie das so mit dem Lesen war in der DDR, darüber haben wir uns unterhalten. Jochen hat dann unter anderem Informatik und Romanistik studiert, hat auch als Übersetzer aus dem Französischen gearbeitet und ist Experte für Marcel Proust. Über den hat er mal den Blog Schmidt liest Proust geschrieben. Gibt's auch als Buch. Auch Marcel Proust wird gleich Thema sein. Lange war Jochen Mitglied der legendären Lesebühne Chaussee der Enthusiasten. Dadurch habe ich ihn auch kennengelernt. Wenn ihr einen Einstieg finden wollt, dann empfehle ich euch allerdings vor allen Dingen Jochens wunderbaren Roman Schneckenmühle. Den streifen wir auch kurz in unserem Gespräch. Oder seinen aktuellen Band mit kurzen Texten. Ich weiß noch, wie King Kong starb. Aber jetzt geht's natürlich vor allem um die 5 Bücher, die Jochen geprägt haben. Ich wünsche euch viel Spaß bei unserem Gespräch.
Und das läuft durch hier?
Das läuft durch.
Super.
Ja.
Das sieht natürlich cool aus, so bunt. Kann man damit Techno auflegen oder?
Das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht.
Mit diesen also Dingern oder so?
Ja, hier kann man so Jingles sich drauflegen,
genau.
Wenn man sowas hat, was ich hier aber nicht habe. Herzlich willkommen, Jochen Schmidt, zu
Hallo.
Das Lesen der Anderen. Schön, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Und ein paar Bücher mitgebracht hast, die hier schon auf einem kleinen Stapel vor dir liegen. Wir haben ja vorher gemailt. Und du hast auch gesagt, oh Gott, 5 Bücher könnten auch doppelt so viel sein oder ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast genau. Aber die Auswahl ist dir nicht ganz leicht gefallen. Ne?
Eigentlich musste ich erstmal an George aus Seinfeld denken, der in einer Folge sagt, wird er gefragt, nenn mir 3 Bücher für eine einsame Insel. Und er sagt, was, ich muss 3 Bücher lesen? Ja, bei mir ist es, wie sollte es anders sein, genau andersrum. Man ist einfach blöd für so eine Auswahl. Man denkt dann immer, jeder denkt sich dann, wieso hat er jetzt die Bücher ausgesucht? Will er jetzt angeben oder was soll das bedeuten? Und wenn man eine Woche später überlegt, fallen ihm nochmal 5 andere ein. Aber es ging ja darum, Bücher, die irgendwie das Leben beeinflusst haben. Und da sind es jetzt nicht unbedingt die größten literarischen Klassiker, teilweise schon. sondern es geht ja um was anderes. Danach habe ich mich jetzt errichtet.
Genau, ein großer literarischer Klassiker ist natürlich dabei, auf den kommen wir vermutlich ein bisschen später, so hier in der Reihenfolge. Wie hast denn du die Auswahl jetzt eigentlich gemacht? Hattest du das alles noch so im Regal parat? Konntest du reingreifen oder musstest du die Sachen irgendwie suchen?
Nee, das geht schon so sozusagen chronologisch im Leben und da wollte ich unbedingt ein Kinderbuch bei haben. Weil es ja eigentlich mit die wichtigsten Bücher sind, die man im Leben liest oder vorgelesen kriegt. Daran müssen sich alle anderen dann messen. Ja, einfach nur, ich habe alle Bücher noch da, ich habe ja nichts weggeworfen. Also, wenn jetzt noch mir was einfällt, was ich gar nicht mehr habe, wäre es natürlich tragisch. Aber da ich sowieso Bücher, die ich lese, immer habe, normalerweise kaufe oder einfach behalte. Manchmal kaufe ich sie mir auch hinterher, weil ich es einfach blöd finde, die nicht zu haben, wenn ich es schon gelesen habe.
Gar nichts wegschmeißen heißt, du bist auch schon mit so einigen Lasterladungen an Bücherkisten umgezogen, oder wie?
Oh ja. Letztes Mal waren es so 80 Kisten, jetzt wird es das Doppelte sein. Und es ist eigentlich auch verrückt, weil man, ja, es ist eigentlich eine atavistische Verhaltensweise, sowas aufzuheben, sich die Wohnung vollzuladen damit. Aber ich bin halt noch so groß geworden, dass Bücher einen Wert darstellen, was natürlich überhaupt nicht mehr so ist. Es hat auch keinen Sinn, sich Bücher hinzustellen, die man in 30 Jahren vielleicht mal zu lesen schafft. Bis dahin kann man sich es dann auch besorgen. Trotzdem, ich habe immer gerafft früher.
Das war noch zu DDR-Zeiten. Würdest du sagen, dass das damit auch was zu tun hatte?
Ja, sicher. Damit, da waren ja Bücher. Man ging so in Buchläden zur Unterhaltung und hat dann einfach geguckt. Und mir fällt eigentlich jetzt erst später immer mehr auf, wenn ich so Bücher besorge, was es damals schon alles gab, was mich da noch nicht interessiert hat. Also es gab schon eine Menge Bücher damals. Natürlich immer gerade die nicht, die man wollte. Aufwendig gemachte Bücher, schöne Bücher, da konnte man schon viel Geld ausgeben. Also die Behauptung, dass man im Osten kein Geld brauchte, die regt mich immer wieder auf. Ich hatte nie genug Geld.
Für all die Bücher.
Ja, oder also unter anderem eben für die Bücher, ja. Ja, und dann später hat man dann immer so in Grabbelkisten geguckt vor Buchläden und sich einfach alles zusammengekauft, was man irgendwann mal lesen wollte. Nur teilweise, also man schafft es ja nicht. Und insofern, ich hatte eigentlich mal so eine Regel mir aufstellen wollen, wenn man eins gelesen hat, kann man wieder eins kaufen, aber das klappt halt nicht. Das sind so unkontrollierbare Gier. Er kommt dann auf manchmal und dann muss es einfach wieder so ein Stapel sein und eigentlich nicht gesund, aber tja.
Wir fangen mal an mit deinem chronologisch frühesten Buch. Das ist ein Kinderbuch, Astrid Lindgren und Michel aus Lönneberger. Das hatte mich jetzt so ein bisschen gewundert, weil ich vielleicht dem Klischee nach angenommen habe. Also ich habe das, weil das auch so mit meiner Kindheit viel zu tun hat und wir diese Bücher auch gelesen haben. Ich habe mir einfach vorgestellt, na, in der DDR haben sie doch bestimmt ganz andere Kinderbücher gelesen als wir, aber scheint nicht so gewesen zu sein.
Ja, es gab sehr viele andere Kinderbücher, die ich zum Teil auch jetzt erst entdecke bei meinen Kindern, weil ich da immer dann noch gezielt gucke, was es so alles gab und das dann so. Ich bei uns herrscht ja strenger Stalinismus, also es wird alles von mir noch ausgesiebt, solange es geht.
Du meinst bei euch in der Familie?
Ja, weil es Kinderbücher so. Und da sind viele hundert, aber ich gucke da schon, also die bringen natürlich manchmal was an, was man nicht verhindern kann, aber manche Sachen gefallen mir auch von jetzt, aber es gibt einfach auch sehr viel unfassbare, ja, ich sag mal Schrott, ich müsste mal was Schlimmeres sagen. Manipulativen Dreck sozusagen. Und das in meiner Kindheit habe ich ganz viel DDR-Bücher überhaupt nicht gekannt, die man so jetzt als Klassiker kennt. So bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt oder sowas. Das hatte ich gar nicht. Wir waren immer gut versorgt mit Westbüchern und vor allem natürlich Astrid Lindgren. Da gab es dann alles bei uns. Und wobei es auch manche ja in der DDR gab. Also Pippi zum Beispiel gab es in den 70ern schon in der DDR-Ausgabe sogar ohne das N-Wort. Die haben das damals schon in Südseemenschen umgeschrieben. Interessant war, weil es ja bis heute, bis in die 90er eigentlich noch nicht so war. Aber bei all den Astrid Lindgren Büchern, ich überlege immer, welches ich eigentlich am besten finde und zurzeit finde ich einfach Michel am besten.
Ach so, das ist jetzt gerade nochmal eine aktuelle Entwicklung.
Ja, ach, ich habe das bestimmt schon viermal vorgelesen jetzt, wird nicht das letzte Mal sein. Es ist ein Buch, was einfach auch für Erwachsene total lehrreich sein könnte, wenn man es liest. Es ist ein Buch, was sich nie herabbeugt zum Leser. Und was auch jetzt, man könnte jetzt bei Bullaby so diese Idylle so ein bisschen vielleicht monieren.
Ist ja jetzt gerade zu so einem Synonym dafür geworden, ne? Also Franziska Giffey, die hier in Berlin jetzt, wenn es um Verkehrspolitik geht und vielleicht ein bisschen den Autoverkehr zurückzudrängen, das immer so als sogenannte Bullaby-Vorstellungen verunglimpft.
Ist ganz witzig, weil Bullaby kommen auch Autos vor, die verkaufen an einer Stelle, ich glaube Kirschen, an der Straße. Und werden dann ganz staubig. Also da gibt es auch irgendwo eine Straße mit Autos drauf und eine Stadt. Also es ist, meine Theorie ist, dass das eigentlich so da früher Aussteiger sind, die da, das sind gar keine Bauern. Das sind ja so, die Eltern sind, sieht man zwar fast nie, aber das sind eher Aussteiger von damals gewesen, glaube ich schon, die in diesem völligen abgelegenen Ort da leben, der nur aus drei Häusern besteht. Auch sonst kommt, sogar der Krieg kommt vor, weil die Kinder immer dem Großvater vorlesen aus der Zeitung. Also es ist keine Sekte oder so, also völlig abgeschieden von der Welt. Bei Bullaby, also ich bin damit noch nicht klar, warum man eigentlich nicht so leben sollte wie die Kinder in Bullaby. Es gibt eigentlich keine bessere Art aufzuwachsen und alles, was dazugekommen ist, inzwischen hat die Kindheit nicht besser gemacht, sondern schlechter, was so Technik betrifft und Medien und so weiter. Deswegen den Vorwurf, dass es irgendwie eine falsche Idylle wäre. Ich finde eigentlich eher unsere Wirklichkeit falsch. Warum muss man denn das? Also gut, aber bei Michel geht es hier halt einen Schritt weiter, weil das die Unglücke des Lebens und so, die da ja auch, die kommen dann eben dort schon vor. Und man erlebt diesen Jungen, der halt mit der eigentlich absurden Erwachsenenwelt umzugehen versucht und immer wieder aneckt, obwohl er eigentlich nur besonders intelligent ist und auch einfach ein sehr, sehr guter Charakter so. Und ich finde es total interessant, wie das aufgebaut ist, dass die Beziehungen von ihm zu seinen Eltern und Bezugspersonen, dass der Vater ihn eigentlich immer nur verprügeln will oder er sorgt dafür, dass der seinen Fuß in einer Rattenfalle einklemmt. Das ist immer so der Unglücksrabe, der ihm dann hinterher rennt und er rennt dann in diesen Schuppen. Während er wirklich einen emotionalen Kontakt hatte eigentlich zum Knecht Alfred, also als Michel mal halb stirbt an diesen Kirschen, denn ihm so schlecht ist, weil die halt vergoren waren.
Ja.
Da liegt er dann abends bei Alfred auf dem Schoß, selbstverständlich, das wird überhaupt nicht thematisiert, warum ist er nicht bei seinem Vater? Aber interessanterweise gab es eben da einen Alfred auf diesem Hof, also in einer normalen bürgerlichen Kleinfamilie von heute gäbe es den halt nicht. Oder es müsste irgendein Nachbar sein oder fernerer Verwandter oder so, aber damals bestand der Hof eben nicht nur aus den Eltern, sondern auch aus den Knechten und Mägden und irgendwelchen alten Frauen, die noch zum Geschichten erzählen kamen. Und emotionale Bindung hat er dann eher zu dem und eben auch zu seiner Mutter, die ihn immer verteidigt. Da kommt ja einmal dieser Guttemplerorden und bringt ihr irgendwie Geld, die haben irgendwie Geld gesammelt, damit sie ihren missratenen Sohn nach Amerika schicken kann und von dieser Bürde befreit ist. Den knallt sie das Geld vor die Füße, sagt, Michel wird einmal Gemeinderatspräsident.
An den Satz kann ich mich ja auch noch gut erinnern. Ich weiß noch, dass ich früher, als ich das gelesen habe, Guttempler war so ein Wort, was ich nicht geschnallt habe. Ich habe dann, glaube ich, meine Mutter oder meine Großmutter gefragt, was sind denn Guttempler? Weil es halt so wie so ein Doppel-T einfach war. Ja, also nicht, es wird ja ohne Bindestrich geschrieben.
Ja, stimmt,
und ich habe überhaupt nicht geschnallt, dass man da so eine Pause machen muss. Das Buch hast du in deiner Kindheit auch schon gelesen.
Ja, ich habe sogar versucht abzutippen, weil wir hatten Bullaby, hat unsere Katechetin vorgelesen, in der Christenlehre hieß es damals, so also zu Weihnachten, aus einem selbst abgetippten Exemplar, so mit Durchschlag. Und deshalb hatte ich mich rangesetzt, Michel abzutippen mit der Schreibmaschine, aber ich glaube, ich bin eine halbe Seite nur weit gekommen, weil mir dann auffiel, dass die Buchstaben gar nicht in der alphabetischen Reihenfolge da drauf sind, sondern total durcheinander. Keine Chance hatten, Buchstaben zu finden. Ja, und das hat dann meine Mutter vorgelesen wahrscheinlich. Und dann gab es ja auch noch die Filme im Westkinderprogramm.
War das denn, wenn du jetzt gesagt hast, du hast viele Kinderbücher, die so heute als DDR-Klassiker, Kinderbuchklassiker gelten, erst später entdeckt oder damals gar nicht gelesen. War das etwas Besonderes, dass ihr Michel aus Lönneberger und die Kinder von Bullerbü und sowas gelesen habt?
Also ich weiß nicht, es war schon, es hatten jetzt nicht alle, wir haben es viel verborgt. Wie es jetzt bei den anderen aussah, weiß ich gar nicht, ob die wirklich mit dem anderen Zeug abgespeist worden sind. Oder? Also irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, ohne sowas aufzuwachsen. Also wir haben immer an alle verborgt, aber sicher hatten es nicht alle. Es war ja dann noch viel mehr, es war Madita, das ist auch ganz großartig. Damals liebte ich ja vor allem die Brüder Löwenherz, so Sachen, wo ich jetzt eine Scheu hätte, das vorzulesen, weil es halt auch um Tod geht. Und als Kind fand ich das dann toll. Und Kalle Blomqvist vor allem auch und Ferien auf Salzkrokan und so weiter. Zum Glück hatten wir die alle, ja. Komisch, heute ist es eine Sache von ein paar Euro, sich das zu besorgen, und damals war es dann schon was Besonderes, das stimmt.
Hast du dich mit dem Michel identifiziert?
Ja, weil er so klein und blond war oder irgendwie. Also es ist ja eigentlich so ein bisschen eine ähnliche Figur wie dieser, oder nicht ähnlich, aber man kann es vergleichen mit Alfons Zitterbacke, so dem DDR-Klassiker, wo diesem Jungen halt immer alles schief geht, obwohl er eigentlich nur das Gute will, also so wie der klassische Held im Drama. Oder in der Tragödie. Er will immer irgendwie das machen, was die Erwachsenen erwarten, aber am Ende kommt immer Mist raus und dann wird er wieder bestraft. So. Und bei Michel ist es ja so ähnlich, nur dass es nicht so komödienhaft ist, sondern er nimmt eigentlich nur das ernst, was die Erwachsenen sagen. Zum Beispiel will er seine Mutter, dass, also das Alkohol soll halt nicht sein auf dem Hof, und dann wird aber für diese Frau Petrell Kirschwein im Keller bereitgestellt. Und nach dieser Episode mit den Hühnern, die vergorenen Kirschen essen und eben für tot gehalten werden, geht er dann in den Keller und zerdeppert die ganzen Kirschweinflaschen, weil die haben ja gesagt, hier soll kein Alkohol sein. Also völlig gut gemeint. So. Also es ist ja gar nicht Renitenz, aber sein starker Willen, sagen wir mal, der erlaubt es ihm ja dann später auch den Knecht halt zu retten, wo der sich den Finger schneidet und also auch in so einer schönen Szene, wo die halt vor Weihnachten alle in einer Stube sind. Der eine schnitzt irgendwie die Zähne für die Harke, die alte Frau erzählt was, die Mutter bäckt was. Also so ein schöner Moment, wo alle zusammensitzen, und dann schneidet er sich und hat dann halt diese Blutvergiftung, und der Hof ist aber eingeschneit und man kann nicht raus. Und Michel schnappt sich den halt nachts und fährt mit ihm halt zum Arzt und kommt dabei fast um, weil weil er natürlich das, also weil die Wege zu sind, so. Und er schafft es dann halt wirklich, den zu retten, weil er halt diese Eigenschaften hat, die ihm sonst Ärger machen, so. Und das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wie schwer das ist, Kinder so sein zu lassen, wie sie sind. Und das ist eben manchmal unbequem. Und früher wurden die halt in der Regel so zugerichtet, dass sie für die Erwachsenen bequem waren, und da hat man eigentlich alles Gute an ihnen gleich mit unterdrückt. Und darum geht es ja dann noch in einem späteren Buch, was ich jetzt bei habe. Und das ist einfach so immer wieder, weil es immer wieder für mich im heutigen Leben darum geht, dass die Erwachsenen kapieren, was Kinder sind oder versuchen wenigstens zu lernen, mit denen richtig umzugehen oder anders. Und sonst werden wir nie eine andere Welt haben. Das ist der Schlüssel. So. Und da versagen wir genau wie vor 100 Jahren auf ganzer Linie.
Was hattest du für eine Kindheit? Ich glaube, deine Eltern waren, habe ich gelesen, Sprachwissenschaftler, beide. War dir so ein Leserhaushalt?
Ja, ich nicht. Also mir war das viel zu anstrengend. Ich habe eigentlich hauptsächlich ferngesehen. Ärgerlicherweise damit bestimmt erst mit 19, 20 begonnen. Bis dahin hatte ich, glaube ich, kein Buch für die Schule wirklich gelesen, was ich lesen musste.
Aber Michel aus Astrid Lindgren.
Das war vorgelesen, das war ja alles vorgelesen. Also ich habe Comics gelesen und hin und wieder vielleicht mal ein Buch, aber war eigentlich immer zu faul und zu unkonzentriert. Meine Schwester war eine Leseratte, ich nicht, Fernsehen was. Und deswegen bin ich auch so gegen Fernsehen. Das ist natürlich immer der Weg des geringsten Widerstands für ein Kind, wenn da der Fernseher läuft. Ja, und die haben ja auch ganz andere Sachen gelesen, und ja, es war einfach, sagen wir mal so, es war normal, dass Bücher so eine Tapete bildeten, und man war irgendwie stolz drauf, dass da so viele Bücher waren. Das war so, was ich als gemütlich empfunden habe. wenn die Wand voll Bücher ist, aber nicht, dass ich da mal nachgeguckt hätte, was da drin steht. Damals noch nicht.
Und du hast ja eben schon gesagt, dass einer Astrid Lindgren Buch, ich glaube, das war dann Bolabü, hat euch die Katechetin vorgelesen, ja, in der Christenlehre. Du hast das auch in einem anderen autobiografischen Text mal beschrieben oder wahrscheinlich schon in mehreren. Ich habe jetzt gerade noch einen gefunden, der mal in der Taz stand. Ihr wart eine kirchliche Familie und dadurch vermutlich ja auch ein bisschen Außenseiter in der Gesellschaft, oder?
Ja, sicher, da war man Außenseiter. Allerdings hat man sich damit eigentlich nicht schlecht gefühlt, weil wir waren ja sozusagen die, die es besser wussten. Und es war ja auch wieder eine andere Gemeinschaft, die ja viel interessanter war als die, die mir sonst geboten wurde für mich. Also bei der Kirche, zumindest im Jugendbereich, da waren ja die, die man gut fand und die, mit denen man was anfangen konnte. Das waren zwar nur wenige, aber an denen konnte ich mich dann, habe ich mich dann einfach orientiert auch. Also sowas wie so eine Bigottheit oder kirchliche, ja, so wie man sich das heute vorstellt, vielleicht wurde es so zum Lifestyle dazu gehört, das war halt nicht so. Das war immer ein Bekenntnis und insofern nicht unangenehm. Ich bin da nicht zu gezwungen worden.
Ich erinnere mich aus irgendeinem Text, ich weiß gar nicht, ob das aus einem Roman von dir ist oder ob das ein anderer Text war, wo der Satz gefallen ist, nahe gehst du wieder zu deinem Gott.
Ja, das war natürlich das Problem, dass es auch mit Gott zu tun hatte. Und da war ich jetzt nicht so, also man war so erzogen, dass man irgendwie an Gott glaubte oder jedenfalls konnte man sich nicht vorstellen, dass die vom Staat das irgendwie besser wussten. Aber so eine ernsthafte Auseinandersetzung mit irgendwas wie Glauben war das natürlich nicht. Auch in der Christenlehre und selbst in der Konfirmation ging es eigentlich hauptsächlich um Kultur und Bildung und irgendwie so ein Gegengewicht zu haben, einen anderen Hintergrund, dass man von der Bibel was gehört hat. Und natürlich hat man über Glauben gesprochen, aber in dem Alter war ich da vollkommen unreif für. Und insofern war das einfach nur so ein Kulturchristentum für mich. Und vielleicht waren mir auch Leute, die ernsthaft an Gott geglaubt haben, eher suspekt dann bei der Sache. Also das spielte jetzt in meinen Kreisen oder in der Jugendarbeit in der jungen Gemeinde, spielte das jetzt nicht wirklich eine große Rolle. Da ging man auch hin, wenn man nicht an Gott geglaubt hat. Das war ja gerade das war ja hochgradig inklusiv. Man sollte ja nicht, man musste da nicht irgendwie was vorweisen, um da mitzumachen, sondern jeder konnte da kommen. Man musste nicht mal an Gott glauben. So war das bei den Protestanten bei uns.
Das heißt, Bibellektüre, komme ich jetzt natürlich drauf, weil das ja, es geht ja hier ums Lesen in dem Podcast. Eines der einflussreichsten Bücher vermutlich der Kulturgeschichte. Hast du mal die Bibel komplett gelesen?
Ich habe irgendwann mal angefangen und bin so bei 100 Seiten gewesen und da wurden nur noch Namen aufgezählt. Dann habe ich die von Robert Crumb die Genesis zumindest gelesen als Comic. Dann habe ich, als ich dann anfing, mal mit eine Zeit lang mich für Kunst zu interessieren oder also ältere Kunst, dann musste man einfach diese ganzen Geschichten sich nachlesen, um die Bilder zu verstehen. Aber also wir haben viel aus der Bibel natürlich besprochen in der Konfirmandenstunde oder in der Christenlehre. Bei Christenlehre war dann auch viel Biografie von Martin Luther. Das war interessant, weil wir ja in der Schule hauptsächlich die Biografie von Karl Marx und Lenin besprochen haben. Und es waren dann immer spannende Geschichten, also wie Luther irgendwie einen Blasenstein oder was hat man da, also einen Nierenstein hat und nicht mehr pinkeln kann und dann halt mit einem Karren irgendwo hingefahren wurde und das war dann so holprig, dass er gleich 7 Kannen gepisst hätte. So weiß ich noch wie heute. Ich weiß nicht, warum wir das in der Christenlehre besprochen haben, aber immer diese Geschichten. Und da konnte man natürlich auch dann bei anderen Geschichten auch viel über unsere Gegenwart. Uns ging es ja viel um Umweltschutz, Atomkrieg, Ost-West. Wenn man sowas diskutiert hat, da gab es zum Beispiel die Geschichte von dem Mann, der seine Familie schützen wollte und dann am Ende einen Bunker gebaut hat, wo sie dann alle drin saßen und praktisch gar nicht mehr am Leben teilgenommen haben aus Angst vor dem Atomkrieg. Und die Lehre daraus war halt, dass man Gott vertrauen soll, sonst hat man halt auch keinen Spaß mehr. Sowas hat man denn da besprochen. Und dann ging es halt immer um Umweltschutz, wie können wir die Welt retten.
Flaschen sammeln.
Na, das war ja in der DDR sowieso, da ging es aber nicht um Umwelt, sondern um Ressourcen.
Zero hieß das, glaube ich.
Ja, genau. Ne? Ja. Das war klar, das war Teil des einfach des Lebensstils so. Und wir haben mal bei der Kirche dann eben auch noch andere Sachen gesammelt. Da gab es so eine Sammlung, eine Mark für Espenhain. dass es so bei Leipzig, glaube ich, Wolfen in Bitterfeld, irgendwie so eine furchtbare Gegend, wo sie so, ich glaube, Teer oder Gummi oder so hergestellt haben und es vom Himmel gerußt hat. Und da hat dann die kirchliche Subkulturszene angefangen, Geld zu sammeln, um das zu sanieren. Eine Mark für Espenhain.
Und du hast in dieser Zeit Fernsehen geguckt, größtenteils, und noch nicht gelesen, außer, und das bringt uns zu deinem nächsten Buch, Comics.
Ja.
Unter anderem Die sieben Kristallkugeln von Hergé.
Naja, also Comics, es ging los mit Fix und Foxy und solchen Sachen und dem, was man in der DDR so an Bildgeschichten damals schon hatte. Atze, Fix und Fax hießen die, so auch zwei Mäuse, glaube ich, und Mosaik natürlich, alles was mit Bildern war und möglichst mit Sprechblasen.
Aber Fix und Foxy, Entschuldigung, Fix und Foxy müsste doch eigentlich verboten gewesen sein, oder? Das war doch erstens sehr hochkapitalistisch und amerikanisch und der Typ Rolf Kauka war doch irgendwie auch so ein ehemaliger Nazi, oder?
Das ist mir gar nicht so aufgefallen, nur an einem, wie hieß der hieß der Hund, das war jetzt nicht Goofy, sondern Pluto, nee, nicht Pluto, Pluto hieß der so. Wo der einmal über den Zaun sprang und dann stand in der Sprechblase, Hilfe, die Russen kommen. Das hat mich total schockiert als Kind. Sowas kann man auch nicht schreiben. Ich kann mich auch an nichts daraus erinnern. Das ging einfach nur darum, dass es Bilder waren und Knubbelnasen. Und
aber wo bekam man denn die her? Fix und
ach so, ja. Wenn es irgendwie durch den Zoll kam. Also wir haben auch mal ein Mickey-Maus-Heft, wurde uns auch mal rausgenommen. Ich habe die teilweise noch, die Korrespondenz mit dem Zoll von meinen Eltern. Begründung, dass es Periodika sein, also monatlich, da stand so drauf, dass es jeden Monat erscheint, das durfte dann nicht durch. Deshalb musste man ein Glück haben, dass es irgendwie durchgekommen ist oder meine Oma es mir mitgebracht hat. Ich hatte ein lustiges Taschenbuch. Heute werden die dir hinterhergeschmissen auf dem Flohmarkt, weil ich denke, was das für ein Schatz war. Wenn ich die anderen gehabt hätte, ich hätte ja die alle gern gelesen. Und dann kam irgendwann der Moment, wo irgendein Cousin aus dem Westen hatte dann halt auf dem Besuch halt die sieben Kristallkugeln mit Tim und Struppi. Und ich kannte die Figur wieder aus dem Fernsehen, weil irgendwo mal ein Zeichentrickfilm lief mit Tim und Struppi, sonst hätte ich das gar nicht gekannt. Und dann haben wir uns das gleich geschnappt und waren völlig, also mein Bruder und ich, völlig gefangen davon. Und schlimmerweise ist das ja auch ein Doppelband. Er hat ja ein paar Doppelbände gemacht, wo man halt den zweiten auch noch braucht, wo dann am Ende steht, Fortsetzung in Band 13 der Sonnentempel.
Oh no.
Was mache ich denn jetzt? Wie kriege ich denn das? Und hinten sind die auch noch alle, die ganzen Cover drauf. Also man wusste immer, was es alles noch gibt und wo man nicht rankommt. Na, und dann haben wir uns das halt immer zu Weihnachten gewünscht von den Westverwandten. Und die waren teilweise, waren die dann ganz neidisch, die Cousins und Cousinen, weil die durften keine Comics lesen. Weil die entweder eben gegen amerikanische Sachen waren oder anthroposophisch oder so. Und wir haben dann diese Comics geschickt, die kriegt immer zu Weihnachten, bis wir dann endlich alle hatten. Und da hat sich mein Weltwissen draus gebildet, so viele Begriffe, die, was eine Pipeline ist, also damals noch Pipeline genannt oder Guano oder ein Kugelblitz oder na, hier kommt noch Attrappe vor, eine Attrappe, weil der Kapitän so in eine Wand rennt, wo dran steht Kantine, also im Theater macht die Tür, ist eine Wand. Eine Attrappe. Also daher kannte man diese Begriffe, Silhouette, ach, also unendlich viele. Und ich meine, man muss nicht erklären, warum Hergé ein Genie war. Und das ist halt nicht so eine. Also ich hatte dann auch mal ein Asterix-Band und der erste war Asterix bei den Belgiern und ich habe das gar nicht kapiert, dass das alles Running Gags sind, weil ich ja nur ein bis Jahren hatte. Mit den Wildschweinen oder die Spinnen, die Römer oder mit dem Troubadour am Ende oder dem Barden. Da muss man dann mehrere lesen, dass man dann den Witz versteht. Und das ist mir auch, also ich bin auch immer noch kein Fan von diesem, ja, es ist okay, aber Tim und Struppi ist einfach Kunst. Das ist so großartig gezeichnet und so detailgetreu. Und die Geschichten sind ja auch, werden ja auch immer komplexer im Laufe der Zeit bei ihm. Und die sieben Kristallkugeln befriedigt halt das Bedürfnis nach Abenteuer, weil es halt mysteriöse Ereignisse sind, die da passieren im Zusammenhang mit einem Inka-Grab, was geöffnet wurde. Und da haben die dann halt so eine Mumie gebracht nach Europa und die Wissenschaftler, die daran beteiligt waren, werden nach und nach alle, fallen die in Trance, weil bei ihnen so eine Kristallkugel zerschmissen wird. Und immer um 10:30, glaube ich, geraten die in so Panik im Bett. Die sind dann festgebunden im Krankenhaus und wie sich denn im zweiten Band herausstellt, wenn die halt aus Peru oder Bolivien von da aus halt mit so Voodoo-mäßig, mit, die haben da so Puppen von denen und pieksen die mit Nadeln. Ja, und damals habe ich auch sehr, sehr gern gelesen, also dieses Abenteuer, der wie Tutanchamun gefunden wurde, sein Grab, das ist der vergessene Pharao, und da gibt es ja auch so ein, da wird es ja auch so populärwissenschaftlich behauptet, dass die dann alle gestorben werden, die an der Expedition beteiligt gewesen sind, oder sogar nur der Hund von denen. Also so eine Motive hat er da einfließen lassen. Aber ansonsten ist es auch halt sehr witzig. Also was mir auch erst heute auffällt, das ist halt so ein ständiges, also ständige Slapstick, halt eine ständige Beimischung ist so. Also es gibt so eine Szene in einem späteren, wo der Kapitän irgendwie ein Heftpflaster hat am Finger im Flugzeug und er versucht das halt so abzukriegen. Und im Lauf der Flugreise wandert dieses Heftpflaster halt sämtliche Fluggäste vor und wieder zu der komplexesten Bücher von ihm, weil es halt wirklich eine Wahnsinnskomposition ist so. Immer wieder sieht man ihn hinten im Bild, der dann wieder verdächtig wird. Und aber als Kind wollte ich natürlich diese Reisen, und ich meine, das Tolle ist, dass Tim hat ja praktisch nie Angst und ist ja auch wie so ein Superheld, dem im Grunde nicht wirklich was passiert. Der aber, wo man jetzt nicht genau weiß, ist der eigentlich ein Kind oder ein Erwachsener oder irgendwas da in der Mitte?
Stimmt, ja.
Er wird ja auch nicht älter. Er hat auch nie was mit Frauen zu tun, also weder eine Freundin noch eine Frau. Spielt einfach keine Rolle, keine Eltern. Er ist eben Reporter, und als Reporter ist sein Beruf halt, Rätsel zu lösen und durch die Welt zu reisen und Leute zu retten oder Abenteuer zu erleben. Und da er aber so ein guter Mensch ist, passieren ihm auch immer wieder gute Sachen. Also er, das heißt ja dann immer, du hast ein ehrliches Gesicht, Fremder. Es ist irgendwie auch, ich meine, politisch, klar, da, heute kann man das auch alles wieder noch mehr, also noch kritischer sehen, aber für die Zeit, in der es entstanden ist, also da gibt es schlimmere Sachen. Ich habe mal so ein Band mit Mackie-Geschichten aus den 50er, 60ern in der Hand gehabt. Das war ja so im Westen so ein Kult von der Hörzu.
Dieser Igel, ne?
Ja. Und das ist einfach reinste Stürmerästhetik. Sowas von
Antik. Echt?
Ja, also das zumindest, da geht es um Harun al-Rashid. Die sehen alle aus wie irgendwie, also man kann es gar nicht beschreiben. Das ist halt die Zeit, egal. Das ist halt bei Kinderbüchern faszinierend, wie schlecht die altern, also wie schwer das ist, was Älteres zu finden, was wirklich noch akzeptabel ist. Erstaunlicherweise, Pippi ist, glaube ich, von 1945, das ist einfach undenkbar, also für Deutschland, wenn man sich vorstellt, was, also was das für eine radikale Geschichte ist eigentlich, aus der Sicht von Kindern, die damals schon geschrieben und wurde und erschienen ist. In Deutschland hätten die das, glaube ich, erstmal die Elternräte irgendwie bekämpft, so wie auch die Sesamstraße anfangs bestürmt wurde mit Leserbriefen. Es geht nicht, dass da irgendwie ein Wesen in einer Mülltonne wohnt oder so. Und man denkt immer, oh Gott, ey. Zum Glück kamen da viele gute Einflüsse aus dem Ausland damals nach Deutschland.
In der Zeit, als du so Tim und Struppi Comics gelesen hast, da bist du dann ja auf die höhere Schule gekommen. Ich glaube, in der DDR hat man da Oberschule zugesagt, ne? Und bei dir war das, habe ich jetzt nochmal nachgelesen, die POS Heinrich Hertz.
Nicht ganz, also nee. POS war gerade die normale Schule bis zur 10.
Ah, ja.
Polytechnische Oberschule mit Werkunterricht und Schulgarten und Besuchen in Betrieben und so. Und die EOS, die erweiterte Oberschule, begann dann mit der 11. Klasse. Aber es gab halt so ein paar Ausnahmeschulen, also wo man halt schon ab der 9. hinging, so. Ich glaube, russische Schulen waren schon bestimmt ab der 4. oder 3. Klasse, und dann gab es halt noch Tschechisch und verschiedene Spezialschulen. So. Das war halt ein Weg, die Chancen aufs Abitur zu verbessern, dass man das Abitur machen kann, wenn man schon in der 9. Klasse dann weg war.
Ja. Du bist dann ja nicht auf einen humanistischen Zweig oder so gegangen, nee, sondern hast dich eher auf Mathematik geworfen. Womit hatte das denn zu tun?
Naja, eben, weil meine Eltern Sprachwissenschaftler sind und wussten, wie schwer man das in so einem Beruf hat, in so einem Land. Die wollten immer lieber, dass ich Mathematiker werde, weil ich dann meine Ruhe habe, politisch sozusagen. Die haben mir absolut abgeraten, sowas wie Germanist zu werden. Da wird man nicht glücklich. Abgesehen davon, dass ich auch, also man musste da auch delegiert werden, und Mein Direktor hätte zu meiner Mutter gesagt, dass er denn nicht sicher, also es gab ja diese, es gab so eine Schule für Latein, Griechisch auch, Schliemann-Gymnasium, und da wollte er mich nicht delegieren, weil ich dann vielleicht Pfarrer geworden wäre. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber er es wirklich geglaubt hat. Ja, und Mathe gab es jetzt nicht so viel Bewerber. Man musste halt nur die, also die grundsätzlich die Ansprüche erfüllen dann. Und das habe ich so halbwegs hingekriegt.
Hat dir das gelegen, Mathe? Weil du hast dann ja später auch erstmal Informatik studiert, glaube ich, ne?
Ja, hat mir das gelegen. Also irgendwie hat man da ja nicht gefragt. Das ist nicht wie heute gewesen, dass man so den Anspruch hat, in einem bestimmten Alter glücklich zu sein oder sich eine Auszeit zu nehmen oder überhaupt erstmal durchzuhängen. Man kriegt die Chance und man muss die nutzen, sonst landet man irgendwie als Hilfsarbeiter beim Kabelwerk Oberspree oder so. Was, wie ich heute denke, gar nicht so schlecht gewesen wäre, aber damals war das für mich eine Horrorvision.
Du hast geschrieben, dass du eine lange Anfahrt immer zur Schule hattest, eine Stunde.
Eine Stunde, ja.
Jeden Morgen. War das dann eine Zeit, wo du gelesen hast oder eher nochmal Hausaufgaben gemacht?
Also auf dem Hinweg absolut Hausaufgaben. Da sind noch die eingestiegen, die zur Herder-Schule wollten, glaube ich. Das waren vorwiegend Mädchen. Das war so eine Sprachschule. Denen haben wir die Mathe-Hausaufgaben gemacht. Die haben uns Russisch gemacht, so ein paar Stationen. Und auf dem Rückweg habe ich meistens versucht zu lesen und bin dann eingeschlafen, weil der Tag war halt lang. Man kam ja da kaum mal vor 5 Uhr nach Hause und dann war noch irgendwie Pionier nicht, aber so FDJ-Nachmittag oder sonst irgendwelche politischen Sachen, und bin da auch öfter mal nach Oranienburg gefahren, aus Versehen, weil ich halt eingeschlafen bin und nicht rechtzeitig umgestiegen. Also ich habe versucht, da zu lesen, aber es war einfach wenig Zeit in der Schulzeit, weil man hatte, und dann kam nach Hause und hat Hausaufgaben gemacht. Also es war natürlich nicht gut, aber trotzdem fällt es mir schwer, das nicht immer mal anzubringen, wenn ich vielmehr erst meine Tochter in der Schule ging und irgendwie den Anspruch hatte, auch Freizeit zu haben. Da ist man dann so blöd, dass man dann sagt, na, ich hatte doch auch keine. Das hat überhaupt keinen interessiert. Du musst ja nicht hier in die Schule gehen. Hier stehen 10 andere, die gerne wollen. Und du musst ja nicht. Aber wenn du hierher gehst, dann erwarten wir von euch. Also so.
Ja.
Und meine Mutter immer, ja, wir sind christlich, wir müssen doppelt so gut sein wie die anderen.
Ach so, war das?
Ja, naja, weil sonst kriegst du halt keinen Abiturplatz und schon gar nicht Studienplatz. Und weiß ich, es ging ja darum, irgendwie sich einen Platz zu suchen in der Gesellschaft. Und für uns kam eigentlich nur in Frage, dass man irgendwie versucht, in Kreise zu geraten, wo man halt auch frei sprechen kann und nicht mit dieser Doktrin dauernd zu tun hat. Heute denke ich, dann hätte ich halt, wie gesagt, Hilfsarbeiter werden sollen oder wenigstens Handwerker oder Facharbeiter, irgendwas. Da hat man, glaube ich, eher seine Ruhe gehabt. Denn die brauchten sie ja. So wie es heute keine Handwerker mehr gibt.
Dann 89, 90... Die Wende, du hast ja über diese Zeit auch geschrieben, unter anderem gibt es von dir den Roman Schneckenmühle, der, wenn ich es jetzt mal in einem Satz zusammenfassen will, so ein bisschen damit zu tun hat, dass der Protagonist auf einer Klassenfahrt, sowas war das, oder so einer Ferienlager im Grunde diese ganzen politischen Ereignisse quasi verpasst.
Ja klar, ja.
Wie hast du es erlebt?
Also das fand ich schon sehr realistisch, weil man denkt heute rückwärts betrachtet immer, dass das alles so das Leben bestimmt hätte, aber in dem Alter hat man halt doch andere Prioritäten. Also es spielte schon natürlich eine große Rolle, aber ich habe mich eigentlich immer geweigert dagegen, dass ich so das Tagesgeschehen oder das politische Geschehen, dass das so mein Sein bestimmt. Natürlich ist es im Nachhinein betrachtet so gewesen, aber das war einfach mein Selbstbewusstsein, dass ich hier festlege, was gerade wichtig ist. Und wenn es gerade irgendein Buch ist, was ich lese, oder irgendeinen Bekannten, den ich gerade gemacht habe, dann ist es halt wichtiger. Die wollten ja immer erzählen, dass alles Politik ist und dass wir sollten ja praktisch unser ganzes Leben an der politischen Ökonomie und am wissenschaftlichen Sozialismus ausrichten, und darin hat man sich ja instinktiv gewehrt. Und
das heißt,
die Wende selber war natürlich extrem wichtig, aber auch damals war mir die Deutung durch die Medien, die dann sofort dazu kam, das hat alles überhaupt nicht meiner Realität entsprochen.
Nämlich, also war es für dich nicht die Befreiung?
Natürlich war es eine Befreiung. Ich bin natürlich auch heilfroh im Nachhinein. Aber damals war man erstmal abgestoßen von dem Pathos, was dann plötzlich kam. Man hatte ja jahrelang erlebt, wie wenige Menschen in diesem Land sich was trauen oder sogar noch mehr trauen, wie wenige sich mobilisieren ließen und wie viele einfach mitgemacht haben, so meine ganzen Mitschüler, alle. Man ist ja die ganze Zeit agitiert worden von anderen, von Gleichaltrigen, außer eben denen bei der Kirche oder denen, die irgendwie aus der Punk-Szene oder also so Aussteigerszenen kamen. Aber die große Mehrheit liefen in Stonewash rum und für mich war das unbegreiflich. Deshalb auch DDR-Bücher, DDR-Musik, das habe ich ja alles abgelehnt. Also so ein Pudis-Konzert war ja schon fast eine 1. Mai-Demonstration für mich. Das war sicherlich auch sehr arrogant, ja. Aber so war es halt. In dem Alter neigt man auch zur Arroganz und zu so einem Freund-Feind-Denken. Das ist ja klar. Und deshalb war das dann zur Wende. Plötzlich rannten die Mauer ein sozusagen und da waren plötzlich alle da und da war ich sehr skeptisch erstmal so. Also so uns jetzt als Freiheitshelden zu feiern, da war ich irgendwie misstrauisch.
Ihr hört Das Lesen der Anderen, möglich gemacht wie immer mit der freundlichen Hilfe vieler wahnsinnig netter Leute bei Steady. Steady, das ist ein Portal im Netz, da könnt ihr kreative Menschen wie zum Beispiel Podcaster mit einer Mitgliedschaft unterstützen. Schaut doch gerne mal vorbei, wenn euch das interessiert, auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Da könnt ihr euch dann für eines von drei Mitgliedschaftspaketen entscheiden. Je nachdem, welches ihr euch aussucht, gibt es auch Gegenleistungen, wie zum Beispiel exklusive Bonusfolgen, Lesezeichen und Aufkleber. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt. Und jetzt viel Spaß weiter mit unserem Gespräch.
Bei dir war das dann, da warst du 19, 20 ungefähr, ne? Und hast auch angefangen zu studieren. Ich habe es eben schon gesagt, erst Informatik, dann aber unter anderem Romanistik, also Sprachstudium, Sprache und Literatur. Und damit kommen wir dann ja eigentlich, denke ich mal, zu deinem nächsten Buch oder zu den, ich weiß gar nicht, wie viele Bände?
Wie man es zählt, 7 vielleicht, also 7 Bände, teilweise noch mit Teilbänden.
Auf der Suche nach der verlorenen Zeit.
Ja.
Etwas, was sich vermutlich jeder, der sich für Literatur interessiert, mal vornimmt. Man müsste das mal lesen. Die wenigsten schaffen es ganz. Einige schaffen es vielleicht überhaupt nicht. Ich habe es mir bisher nur gekauft, antiquarisch, und mal so drohend ins Regal gestellt, damit ich immer weiß, dass ich das ja nochmal wollte, und habe mal angefangen, den ersten Band zu lesen. Wie war denn das bei dir? War das irgendwie Studienlektüre oder?
Nee, also ich weiß, wir hatten mal so einen Kanon fürs Grundstudium. Da stand, glaube ich, der erste Teil vom ersten Band mit drin. Ich weiß nicht, wie heute so ein Kanon aussieht, um das alles gelesen zu haben, was da schon drin stand. Da reichen schon die 2 Jahre nicht. Natürlich, das ist eins der Bücher, wo man denkt, die muss man eigentlich gelesen haben, nur von denen gibt es halt sehr viele. Und schon die, die man eigentlich gelesen haben müsste, schafft man nicht im Leben. Und man liest ja noch ganz viele andere Sachen. Also das ist ein Privileg, sich die Zeit nehmen zu können. Das ist halt immer so mit, wenn man normalerweise arbeiten geht, und darüber habe ich auch viel vorher nachgedacht, wenn man jetzt Fabrikarbeiter ist und, weiß ich nicht, 3-4 Stunden zur Arbeit fährt und hinterher kaputt ist, und also wie soll man überhaupt teilnehmen an dieser Kultur? Das habe ich immer auch als Schuld empfunden, dass man die Zeit sich nimmt, oder das ist auch überhaupt nichts, worauf man stolz sein kann, das ist einfach ein Glück. Gut, andere nutzen ihre Zeit halt für anderes, aber ja, jedenfalls, dafür braucht man ein halbes Jahr. Ich habe ja dann immer 20 Seiten am Tag gelesen. Es stand schon lange da, es weil ich ja auch Beckett-Fan bin, also das hatte ich eigentlich viel früher gelesen. Das war so mein erster Schriftsteller, von dem ich alles versucht habe zu lesen, und für den war natürlich Proust auch ein ganz wichtiger Einfluss. Er ist eigentlich an einem Proust-Essay gescheitert als Student sozusagen, oder Doktorand, glaube ich. Also jedenfalls ist er darüber ausgestiegen aus der akademischen Karriere, hat aber ein Buch über Proust geschrieben, was man eigentlich kaum lesen kann, weil es so kompliziert ist. Ja, und dann, als ich dann versucht habe, es zu lesen, dann ist es ja immer so was ganz Tolles, dass man dann tatsächlich das jetzt liest. Man kann es eigentlich sich kaum selber glauben, dass ich jetzt dieses Buch lese, Seite für Seite. Und man fühlt sich dann so auch erhoben dabei, weil man ja immer sicher sein kann, ich lese jetzt Weltliteratur. Das ist ja schon was anderes, als wenn ich da was Aktuelles lese und mir nicht so ganz sicher sein kann. Vielleicht ist es in ein paar Jahren, stellt sich raus, dass es Schrott ist und ich habe meine Zeit verschwendet. Ich lese ja gerne Schrott und gar schlechte Sachen mit besonderem Vergnügen, aber ab und zu mal was zu lesen, was einen so wieder richtig auf Spur bringt, sprachlich und vom Niveau her, das ist schon Wahnsinn. Und bei Bruce ist man da auf der sicheren Seite. Wenn man ehrlich ist, müsste man eigentlich, das darf man eigentlich gar nicht so sagen, aber dann müsste man eigentlich nur den ersten und den letzten Band lesen. Dann hat man schon ganz viel verstanden davon. Das sind ja auch die, die er zuerst geschrieben hat. Aber wenn man das Ganze dazwischen gelesen hat, ist natürlich das Glücksgefühl am Ende noch größer, wenn es plötzlich wieder anzieht. So, da wird es ja plötzlich nochmal rasant am Ende. Während zwischendurch ja sehr, sehr, sehr lange Passagen sind, wo einfach Gespräche vorkommen, die man auch langweilig finden könnte. Das Problem ist bei Proust, dass du eigentlich nichts weglassen kannst. Du kannst nicht überblättern. Das mache ich sowieso nicht beim Lesen. Das ist ja mein Problem. Ich muss immer jede Zeile lesen. Andere lesen sich so an der Liebesgeschichte durchs Buch oder so, aber und lassen die Naturbeschreibungen weg. Dann habe ich nicht das Gefühl, ich habe sie gelesen. Das muss einfach jedes Wort gelesen werden. Und bei Proust kann man, da ist nichts nebensächlich. Also da ist kein Satz nebensächlich oder irgendwie, den kann man mal schneller lesen. Nein, das ist das Anstrengende. Man muss einfach wirklich sich durch alles durcharbeiten und es kommt immer noch eine Pointe bei dem 3 Seiten langen Satz und man kann es von vorn bis hinten noch nachstudieren. Da kann man ja selbstverständlich kann man da sein Leben mit verbringen, nur Proust zu analysieren. Das war jetzt nicht mein Anspruch und ich wollte bewusst da währenddessen überhaupt keine Sekundärliteratur lesen, nur als wäre es ein normales Buch, was man da jetzt liest. Ganz dumm gucken, was sagt mir das eigentlich? Hat das was mit mir zu tun? Oder ist es nur so ein Museumsstück?
Du hast das als so eine Art Aufgabe dann quasi gemacht und du hast darüber ja auch in dieser Zeit geblockt. Hm. Ne? Schmidt liest Proust, ist später als Buch erschienen, ist jetzt auch zum Proust-Jubiläum nochmal wieder neu aufgelegt worden. Wie lief das bei dir? Also du hast dich morgens als erstes hingesetzt und hast deine 20 Seiten gelesen und dann hast du abends darüber geblockt? Erzähl mal.
Also möglichst morgens, manchmal hat man ein bisschen getrödelt, aber das dauerte 1,5 bis 2 Stunden, 20 Seiten. Also normalerweise ist es so das Maß bei mir, 20 Seiten in einer Stunde, aber da war es doppelt so lange und dann einfach einen Cut machen. Und dann irgendwie gucken, was ist heute eigentlich passiert? Hat das was mit Proust zu tun? Wie entwickelt sich meine eigene Geschichte? Man kriegt ja so langsam mit, worum es in dem Buch geht und was man bisher falsch verstanden hat. Und da gibt es ja viele falsche Fährten. Und dann gibt es ganz viel, was man überhaupt nicht, wo man wirklich die Begriffe nicht versteht, weil da eben, also die ganze Lebenswelt des 19. Jahrhunderts, also das sind ja ganz lauter Sachen, die man gar nicht mehr kennt. Also
ähnlich wie bei Tim und Struppi.
Ja, bloß Besteckteile, politische Affären, überhaupt Politikernamen. Und die habe ich dann gesammelt irgendwann aus Spaß. Also hat mich dann gefreut, dass ich da Sachen sammle, die ich nicht kenne. Das habe ich dann auch mit reingeschrieben in das Blog. Ja, und dann muss man ja erstmal irgendwas zu sagen haben zu Proust, wo man ja an sich auf einem ganz anderen Niveau lebt und denkt, dass ist ja schon ein bisschen eine Provokation oder auch dreist. Ich meine, andere verbringen da ihr Forscherleben mit und ich komme da an und gebe da meinen Senf zu ab nach einem halben Tag Nachdenken oder so. Aber das war halt auch das Spiel so, was auch ein bisschen den Anschluss ermöglichen soll für andere, weil ich habe, was nützt es, dieses Heiligsprechen von Texten oder irgendwie dieses Aufschauen, das bringt's ja nicht. Also entweder ich kann was damit anfangen oder nicht. Kann natürlich sein, dass ich zu doof bin dafür oder dann kann ich nichts damit anfangen. Aber man merkte, wenn man Proust liest, dass es natürlich ein Buch ist über uns alle und über das menschliche Bewusstsein und über die Art, wie man erinnert. Und dass es jetzt in dieser französischen Salonwelt spielt, ist halt bei Proust so, aber man kann es genauso gut übertragen. Und genauso, also man muss immer wieder sagen, genauso ist es halt, genauso funktioniert unser Geist. Genauso müssten Romane sein. Also wenn sie so sind wie unser Denken, dann werden sie halt nicht von A bis, von Anfang bis Ende erzählt, sondern wir erzählen halt ständig unser Leben in uns drin, in verschiedensten Schichten und Ebenen durcheinander. Sozusagen ist es immer alles präsent. Es gibt keinen Anfang und kein Ende. Und das versucht er ja so literarisch abzubilden.
Hast du das damals auch französisch gelesen?
Nee. Nee, das hätte ich nicht geschafft oder es hätte noch 10-mal länger gedauert. Bei Proust, also wir haben nun...
Weil du hast doch auch so im Französischen auch übersetzt beispielsweise.
Ja, aber trotzdem fühlt man sich dann halt immer noch so ein bisschen unwohl. Also in Comics und so lese ich generell Französisch und Serien gucke ich, wenn möglich, in der Originalsprache. Das ist natürlich klar, wenn man Seinfeld, kann man nicht auf Deutsch gucken. Aber bei sowas wie Proust hätte ich dann doch das Gefühl, dass ich irgendwas immer auch verpasse. Und da haben wir nun mal eine fantastische Übersetzung, die in sich so, also schon so leicht gealtert ist und dadurch auch so reizvoll. Also einfach die Sprache ist so, ja, auf so einem Niveau, was man heute kaum noch liest und also auch auf Deutsch. Kann natürlich sein, dass ich dadurch ein ganz anderes Buch gelesen habe jetzt. Es soll ja sogar noch Proust abmildern. Also er ist ja sehr, er ist viel unanständiger als in der Übersetzung zum Beispiel. Er ist da sehr explizit oft und da haben sie so Sachen so ein bisschen auch abgemildert. Andererseits ist es sehr komisch. Also es ist immer wieder total komisch, was er schreibt und auch bissig so. Und das hält dann in meiner Stange.
Ihr hört Das Lesen der Anderen. Ich bin Christian Möller und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gäbe es da zwei Sachen, die wahnsinnig nett von euch wären. Beide kostenlos und total einfach. Nämlich, es wäre toll, wenn ihr von diesem Podcast nicht nur die einzelnen Folgen anklickt, sondern wenn ihr ihn bei Apple Podcasts oder in der Podcast-App eurer Wahl auch abonniert. So ein Abo ist kostenlos, ich will euch hier nichts an der Haustür verkaufen und ihr müsst ja auch nicht jede einzelne Folge hören. Aber wenn ihr erstmal auf Abonnieren klickt, dann helft ihr mir damit sehr. Und das zweite ist, gebt mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts, das hilft sehr, sehr viel. Und vielleicht habt ihr ja sogar Lust, ein paar Zeilen zu schreiben, was euch an dem Podcast gefällt. Auch das hilft sehr dabei, dass das Lesen der anderen wahrgenommen wird und dass vielleicht Leute auf den Podcast stoßen, die ihn bisher gar nicht kennen. Vielleicht habt ihr ja jetzt beim Hören Zeit dazu, falls ihr nicht gerade Gemüse schnippelt, auf dem Crosstrainer steht oder mit dem Hund um den Block geht. Auf jeden Fall vielen Dank jetzt schon mal von mir für eure Unterstützung auf diesem Weg und viel Spaß beim Weiterhören. Wir kommen zum das Lesen der anderen Fragebogen. Ich stelle kurze Fragen und du versuchst sie möglichst spontan zu beantworten. Dein Haus brennt. 3 Gegenstände darfst du mitnehmen und einer davon ist ein Buch. Was nimmst du mit?
Okay. Ein Buch. 3 Gegenstände. Also ich würde wahrscheinlich ein Bild mitnehmen. Ich habe ein Bild gekauft, ein richtiges Kunstwerk von dem Maler Jan Kummer. Das heißt Gutmännleins Reise. Das würde ich mitnehmen. Dann würde ich noch ein Bild von Line Hoven mitnehmen. Das ist auch ein Original. Habe ich auch gekauft. Eine Illustratorin, mit der ich mehrmals zusammengearbeitet habe. Ein Buch. Habe ich irgendein Buch, was so wichtig ist? Glaube ich eigentlich nicht. Also so wertvoll, so ein wertvolles Buch habe ich eigentlich gar nicht.
Es muss ja, es reicht ja, wenn es dir was bedeuten würde.
Vielleicht meine Schulfibel, sagen wir mal. Ja, die habe ich immer noch gern. Sie ist auch nicht so leicht zu ersetzen dann. Ja, meine Schulfibel, mit der ich lesen gelernt habe.
Weißt du noch einen Satz daraus?
Ja, Uli, ein Ei im Eierbecher, aber bei Eierbecher nur gemalt ist dann. Eine Ulme, oder leise sein, alle wollen leise sein. Aber es war von Werner Klemke illustriert, einem ganz wichtigen Buchillustrator. Er hat ungefähr 800 Bücher illustriert und das zeigt eben auch die Widersprüchlichkeit, in der DDR gelebt zu haben. Einerseits die DDR, worüber man nicht reden muss. Andererseits wurde dann halt die Schulbibel und auch die Russischbücher von Werner Klemke illustriert und die Französischbücher von Manfred Bofinger. Da kann man heute nur von träumen.
Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte oder Jahrzehnte sprechen könntest, deiner Wahl, mit wem und worüber?
Naja, ich würde wahrscheinlich gerne mit Beckett sprechen, Samuel Beckett, aber ich weiß ja, dass er nicht gern gesprochen hat. So kann man sich da nur unbeliebt machen.
Hast du einen bevorzugten Leseort?
Einfach im Liegen. Und das Verrückte ist, dass man keine Liege im Arbeitszimmer haben darf, sonst kann man das nicht als Arbeitszimmer absetzen. Total absurd. Ich arbeite hauptsächlich im Liegen, es geht gar nicht anders. Aber man muss dann das Ding rausräumen, wenn da eine Kontrolle kommt.
Hast du schon mal an einem besonders unbequemen Ort gelesen, wo du aber nicht aufhören konntest, weil das Buch so spannend war?
Na, so Lesen als Trost, das gab es schon so, wenn man getrennt ist und irgendwo in der Kälte saß und dann damals vielleicht Bukowski dabei hatte und dann irgendwie versucht hat, alles um einen rum auszublenden.
Wie ist dein Bücherregal sortiert?
Eigentlich fast gar nicht. Also es gibt inzwischen immer mehr Regalreihen mit Büchern, die ich angefangen und nicht beendet habe, wo dann überall Bleistifte drin liegen.
Ach, das hast du schon mal irgendwo erzählt, dass du da Bleistifte reinlegst, ja.
Na, ich lese ja immer mit Bleistift und dann bleibt der dann halt drin, weil man denkt, man liest es irgendwann weiter. Wie hat man denn wieder keine Bleistifte, weil die alle in den Büchern verschwinden? Nee, da gibt es eigentlich keine besondere Ordnung. Nee. Also es gibt manchmal einen Autor, den ich so auskopple, von dem ich dann alles besorge, wie Kafka oder Thomas Bernhard oder so. Und die kriegen dann ein extra Regal.
Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft welche ab? Das hast du jetzt gerade schon gesagt.
Naja, es ist halt so ein Zwang, wa? Weil es wäre viel schlauer, wenn man es nicht tut. Ich glaube, Brecht hat die Bücher immer nur so durchgeblättert und hatte hinterher trotzdem das Wichtigste gelesen. Und so geht es einem ja auch selber oft mit Büchern. Man blättert es durch und wenn man es dann nochmal so mühsam Seite für Seite liest, merkt man, eigentlich hatte ich schon alles mitbekommen. Es wäre gut, wenn man von diesem Zwang mal loskommt.
Eselsohren oder Lesezeichen?
Also ich mache normalerweise keine Eselsohren. Ich habe halt einen Bleistift drin oder einen Zettel. Aber ich bin jetzt auch kein Buchfetischist, der die Bücher nicht offen hinlegt, damit die nicht knicken oder so. Das ist auch alles, also die werden dreckig. Ich kannte mal einen, der hat sich dann immer noch ein zweites gekauft, damit er da die Anstreichung drin machen konnte oder in die Kopie. Weil halt ins Original sollten keine Striche, aber das ist Unsinn.
Gott, das ist ja umständlich.
Ja, vor allen Dingen, weil an alten Büchern ja gerade das Tolle ist, dass da was drinsteht, was irgendwer mal reingeschrieben hat. Das sind ja wichtige Paratexte sozusagen, die man da mitliest.
E-Book oder gebundenes Buch?
Also ich habe noch nie ein E-Book gelesen. Ich bin ja total altmodisch und dogmatisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals auf E-Book umsteigen werde. Das hat für mich keinen Sinn. An einem elektronischen Gerät zu lesen, das kann ich nicht. Also, aber jetzt nicht aus Kulturpessimismus oder irgendwas, sondern einfach, es hat für mich, also die absurdeste Vorstellung ist, dass ich Bücher irgendwann nur noch schreibe, um sie als Datei. Ich weiß nicht warum, aber ich brauche einfach ein Buch in der Hand.
Du musst dich für eine Sache entscheiden, also nur noch im Leben, schreiben oder lesen?
Tja, ich würde natürlich gerne nur noch lesen, ja. Ich weiß nicht, ob das gehen würde, so seelisch und moralisch, aber finanziell auf jeden Fall nicht. Ich glaube, das Problem ist, dass ich irgendwie immer diesen Druck habe, dann meinen Senf dazu abzugeben. Das ist schon wahrscheinlich ein Problem. Wenn man nur noch liest und nie irgendwie seine Meinung dazu mitteilt, dann wäre man wahrscheinlich ein bisschen mehr in Richtung Buddhismus und Nirvana, aber vom Lustgefühl her ist es natürlich eindeutig Lesen. Das ist einfach Prokrastination. Das ist die beste Ausrede, nicht das zu machen, was man eigentlich machen muss. Man liest ja.
Du musst dich für eine Sache entscheiden, nur noch im Leben, Lesen oder Musik?
Ja, bei mir leider Lesen, weil ich mit Musik leider ganz weit weg bin von Musik. Keine Gelegenheit. Ich kann nicht arbeiten mit Musik. Ich kann Auto fahren, aber ja, dazu kommt es selten. Joggen tue ich inzwischen auch lieber ohne was im Ohr. Also wann kann ich Musik hören? Es kommt nicht dazu und ich bin auch überfordert von der Beschaffung der ganzen Sache. Ich weiß nicht mehr, wie ich mir das besorgen soll. Also ich bin da wie Spotify und dieses ganze Zeug. Das ist mir schon zu viel Technik, da komme ich nicht hinterher.
Du sitzt auf dem Sofa oder liegst mit dem Buch, auf das du dich schon den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da noch weglocken?
Weglocken wäre ja schön, man wird ja immer weggezwungen von den Kindern oder Telefon oder irgendwas oder Rohrbruch oder so. Weglocken? Ich weiß nicht. Also es wäre wahrscheinlich immer ein großes Unlustgefühl. Ich weiß nicht, wie das anders sein sollte.
Da liegen noch zwei Bücher auf deinem Stapel, beziehungsweise sind da eigentlich mehr als zwei, denn das nächste Buch besteht aus drei Bänden.
Ja.
Und heißt Veit Templin, der Malerlehrling, eine ostdeutsche Geschichte, Teil 1 bis 3.
Ja, jetzt wollte ich doch mal was Überraschenderes bringen, was jetzt auch kaum jemand kennen wird. Das ist mir so reingeflattert, weil ich mich halt viel mit so Brandenburg beschäftige. Und da gibt es halt dieses Museum, Oderbruch-Museum. Und im Zusammenhang mit dem Museum gibt es auch ein Verlag, wobei ich nicht mal weiß, ob das wirklich mit dem Museum zu tun hat, aber ich glaube, das ist alles so ein bisschen verbändelt. Der Aufland Verlag, und die geben halt Literatur raus, die ja im Oderbruch spielt, wenn man so will, Heimatliteratur so ein bisschen. Und auf den Namen Veit Templin bin ich gekommen, weil ich mich halt, weil es halt von diesem Museum auch eine Reihe gibt, die bringen einmal im Jahr ein Buch raus zu einem Jahresthema. Menschen, Bauen, Handwerk, Landwirtschaft, Wasser, in dem dann Interviews stehen mit Leuten aus der Region und fantastische Fotos. Und in dem Band Handwerk kam halt dauernd Veit Templin zur Sprache. Das ist halt so ein ausgebildeter Maler, der sich später zum Holzwurm, wie er das nennt, entwickelt hat und aber sein Leben lang Handwerk gelernt und wahrscheinlich inzwischen einfach ein Spitzenhandwerker ist in allen möglichen Bereichen, die heute nicht mehr gefragt sind, weil heute werden die Häuser halt billig zusammengeschossen. Und er ist so mehr im Restaurationsgewerbe dann sozusagen tätig, weil das halt das eine der Nischen ist, wo noch wirklich Handwerk betrieben wird. Ja, und mich interessiert das alles wahnsinnig, weil ich, wenn man sich mit Nachhaltigkeit und weiß ich, den ganzen grünen Utopien, die wir haben, befasst, dann landet man immer wieder dabei, dass wir vollkommen falsch leben und vollkommen sinnlos konsumieren und einfach jedes Gefühl dafür, was wirklich Arbeitsleistung ist, die wertzuschätzen ist, in Dingen verlieren. Und das sind für mich einfach so großartige Menschen, die sowas noch betreiben. Also Templin, der sagt zum Beispiel, es gibt eigentlich nichts Spannenderes, als sein eigenes Haus zu entdecken, wenn man das renoviert und da den Dachstuhl macht oder so. Da gibt es dann irgendwelche Wassermarken, Einschüsse vom Krieg, einfach Holzverbindungen, die heute keiner mehr kennt. Er sagt, er könnte ein Haus bauen, nur mit Kalk, Sand, ein bisschen Wasser, ganz bisschen Eisen und ohne Strom. Und er sagt, der weiße Mann, sagt er, ist sowieso am Ende. Also wir werden irgendwann wissen wir nicht mehr, wie man sich was zu essen anbaut. Und es wird nicht mehr lange gehen. Und dann werden halt die überleben, die heute noch mit Pfeil und Bogen auf Flugzeuge zielen sozusagen. Weil die wissen halt noch, wie man überlebt. Und da hat er einfach sowas von recht. Und das ist mir so sympathisch. Und warum jetzt dieses Buch? Das sind ja über 600 Seiten letztlich. Weil er auf eine unfassbar witzige, krasse Art sein wirklich hochgradig interessantes Leben beschreibt, wo man Kapitel für Kapitel denkt, ja, er will in keiner Weise irgendwie Literatur machen. Das klingt oft wie mündlich fast. Also ganz wenig Kunst wollen, im Gegensatz zu Proust. Aber die Storys sind einfach so krass. Und die Sprüche und was er erlebt hat, alleine diese ungefähr 80 Seiten über die NVA, das ist überhaupt das Beste, was ich dazu je gelesen habe. Einfach Gewalt, Unterdrückung, Duckmäusertum und das ganze Elend der DDR ist drin. Aber eben auch diese Lebensweise, die damals halt noch viel unkonsumistischer war. Er sagt irgendwie, als Handwerker bist du damals vom Bauherrn oder vom Auftraggeber abgeholt worden, hast dann erstmal ein Frühstück bekommen, dann hat er dir noch was Selbstgemachtes serviert, möglichst irgendwie Wurstwaren, selbst geschlachtet, Handschlag sowieso, am Ende hat er dir das Geld bar auf die Hand gedrückt. Heute ist es so, du musst da hinkommen. Die Leute gucken dir noch in die Stullenbüchse, was du da Schönes hast und ob sie mal kosten dürfen. Und du darfst wochenlang oder sogar für immer auf dein Geld warten, sozusagen. Und das so hat sich das verändert. Und das kann nicht gut gehen, kann nicht richtig sein. Und wenn man dieses Buch liest, da kriegt man halt so richtig Lust drauf, auszusteigen. Nur leider bin ich nicht so begabt wie er. hab's auch einfach nicht drauf. Also er hat sogar irgendwann dann wieder seine Heizung ausgebaut, weil er einfach das irgendwie absurd findet, dass es warm ist, wenn er nichts für getan hat. Da muss man erstmal
drauf kommen. Das finde ich jetzt aber ein sehr moralisches Verständnis.
Nee, nicht von moralisch. Wohnen. Also er hat wieder Holzheizung eingebaut, sagen wir mal so. Aber er hat sich einfach unwohl, er hat, ja, es war so, es ist so ein Haus, in dem, das geht auch immer um dieses Haus, was, wo er bei so einer alten Tante, also es ist nicht seine Tante, aber eine alte Frau, die dann glücklich ist, dass da einer kommt, der das Ding mit renoviert. Das stammt schon aus der Zeit vor der Trockenlegung des Oderbruchs, und da arbeitet man dann halt sein Leben lang an so einem Ding und entdeckt erstmal, was man alles wissen muss, um das wieder so, also man kann es natürlich zusammen, man kann mit Bauschaum arbeiten wie heutzutage oder mit irgendwelchen Eisenbeschlägen oder so, aber wenn man das nicht will, dann muss man sich halt damit beschäftigen. Da war halt Kohleheizung und es ist eine fantastische Wärme, wenn man so vom Bau kommt und nass ist und erstmal am Ofen sitzen will. Ist natürlich nicht so bequem, wie, auch Außenklo, kann nie verstopfen. Ist dann halt kalt im Winter, man darf da nicht so lange rauf, sonst friert man fest. Ist alles ein bisschen unbequem, aber es ging ja sozusagen. Und dann wird man korrumpiert vom Fortschritt und von der Bequemlichkeit und wird abhängig von Sachen. Dann braucht man Gas, dann geht was kaputt, dann kostet es Strom, weiß ich was. Und das ist halt dieser Widerspruch, in dem wir leben. Wir wollen natürlich den Komfort, aber ja, wir machen uns nicht klar, was da für Arbeit drin steckt und wer das eigentlich alles bezahlt und wie das gehen soll, wenn das alle auf der Welt wollen. Und zurück zur Natur ist halt schwierig, aber wenn man aus der DDR kommt, wo man lange auf dem Land halt in so Verhältnissen noch gelebt hat, im Westen wird es vielleicht nach Regionen auch so gewesen sein, die halt an sich 100 Jahre zurückverwiesen haben mit Plumpsklo und mit, weiß ich was, Jauchegrube und mit natürlich jederzeit Zykluswirtschaft, weil man natürlich alles wiederverwertet hat, einfach weil man es nicht hatte. Man musste alles aufheben. Man hat, also noch heute nennt man das Permakultur. Damals nannte man das einfach, ja, irgendwie nichts wegschmeißen. Und irgendwie ist man dann immer, denkt man immer, ja, weiß ich nicht, es ging doch auch. Und irgendwie hatte das ja auch was Schönes so.
Aber ist das nicht auch die Sehnsucht des Großstädters? Weil ich meine, klar, du bist ja in Berlin geboren, aufgewachsen und lebst bis heute hier.
Ja, aber ich habe mir das noch verdient, diese Arroganz durch 10 Jahre Außenklo und Kohleheizung. Und ich habe mir dann irgendwann so eine Art Dusche gebaut mit einer Baumörtelwanne und einem Schlauch zum Boiler. Das war schon ein Riesenfortschritt gegenüber dem Waschlappen. Und es ist schwierig, wenn man das nie erlebt hat. Meine Kinder machen nie die Tür zu. Die wissen gar nicht, dass man Türen zumacht, weil man dann halt Heizung spart. Wie soll ich denen das erklären? Die denken nur, ich bin blöd, dass ich das immer sage. Das ist aber falsch, weil es fällt uns irgendwann auf die Füße. Da können wir sicher sein. Vielleicht uns später als anderen auf der Welt, aber irgendwann auch uns. Und da konnte ich dieses ganze Geheule bei Corona überhaupt nicht, da habe ich nur gelacht drüber, dass wir jetzt gibt es nämlich kein Klopapier oder nicht mehr genug Barilla-Pesto. Mein Gott, dann kocht man eben wieder ein. Oder also auf dem Land ist es ja inzwischen so, dass die Leute nicht mehr die Kirschen aufsammeln. Die kaufen sie sich, weil es bequemer ist. Man muss nicht denken, dass die Leute auf dem Land ländlicher leben als in der Stadt. Also die da rausziehen, es ist wie bei Bullabü, sind natürlich enttäuschte Städter mit Utopien und Illusionen, die wieder so leben wollen wie früher. Während die auf dem Land leben ja heutzutage gar nicht auf dem Land. Das sind ja im Grunde Vororte von Städten, wo man halt nur mit dem Auto existieren kann und wo es keine Infrastruktur mehr gibt. Und genau darum geht es auch in dem Buch. Also wie kann man auf dem Dorf leben, wenn es da keinen Bäcker mehr gibt, kein Handwerker, kein Fleischer, nix, keine Bushaltestelle, weil das alles weg ist heutzutage. Früher war das halt da und er nennt es halt eine Rückentwicklung und da hat er ja recht. Wir sind halt so schlau, dass wir das alles zurückentwickeln.
Aber ist das denn für dich einfach ein Thema jetzt, was dich interessiert oder ist das etwas, worauf du auch irgendwie aktiv hinarbeitest, also so eine Utopie in deinem Leben?
Also ich finde, es gibt nichts Schöneres, das übertrifft für mich noch die Utopie, ein Buch zu schreiben, als in einem Haus zu leben und das sein Leben lang, also noch mit Garten, und das sein Leben lang daran zu bauen, für die, die dann danach drin leben werden. Ob das nun Verwandte sind oder andere, weil dieses Haus halt so gebaut ist, dass es hunderte von Jahren stehen kann, auch selbst wenn da mal ein Hochwasser war. Das kann ich nicht, weil ich halt leider kein Handwerker bin. Also ich kann versuchen, es werde ich auch nach, also mache ich auch nach und nach. Ich basteln tut ja jeder vielleicht ein bisschen, aber ich habe schon Lust, da ein bisschen mehr zu lernen auch. Mit meinen bescheidenen Mitteln sozusagen, bin dann jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber es regt mich immer auf, wenn ich was nicht selber kann, ja. Oder beziehungsweise, wenn es gemacht wird und dann hinterher scheiße ist. da habe ich lieber einen Handwerker, der das wirklich kann. Und Templin, der beschreibt halt, wie er in seinem ersten Lehrverhältnis als Maler, er wollte natürlich eigentlich das gar nicht werden. Da wirst du dann nur ausgenutzt und irgendwas holen geschickt. Alle lachen sich tot, wie du Scheiße baust. Und weißt du, so war das ja dann. Deshalb wollte ich ja auch nicht Lehrling werden, weil mir klar war, da wirst du erstmal 2 Jahre schikaniert, statt was zu lernen. Dann hat er aber plötzlich auch mal mit Profis zusammengearbeitet, also so alten Knackern, die wirklich was verstanden haben vom Lasieren von Holzflächen, weiß ich was. Und das hat er als so beglückend erlebt, dass er es eigentlich sein Leben lang versucht hat, sowas, also so mit Profis arbeiten zu können. Und er sagt, ich habe jetzt jahrzehntelang Holzbau und Holzarbeit gelernt und habe immer noch nicht alles gelernt. Es ist einfach faszinierend, es ist wie wenn man Geige lernt, also so ein Virtuose wird, der sein Leben lang sich verbessert oder kochen lernt und sein Leben lang sich verbessert.
Ja, man könnte jetzt aber auch sagen und Schriftsteller wird und sein Leben lang sich verbessert.
Ja, das ist beim Schriftsteller, da habe ich halt überhaupt nicht das Gefühl. Ich habe immer das Gefühl, woher soll ich wissen, ob das gut ist, was ich mache? Keine Ahnung. Also ich habe eigentlich immer eher das Gefühl, dass es schlecht ist. Oder man hat nie das Gefühl, dass man irgendeine Kunst erworben hat, die man jetzt wirklich sicher beherrscht. So wie wenn ich jetzt ein Dach decken kann. Und dann kann ich sogar noch ein komplizierteres Dach decken vielleicht. Da kann ich das dann auch noch lernen. Das kann ich einfach. Und man sieht es jedem Handgriff an. Das ist beim Schreiben überhaupt nicht so. Da stehe ich immer wieder vor dem Nichts. Also ich habe,
weil es nicht den objektiven Maßstab gibt?
Ich weiß nicht, weil ich überhaupt nicht weiß, was ich da mache. es klappt halt. Also wenn ich so Texte schreibe, so Kolumnen oder so, dann denke ich immer, es ist ja erstaunlich, dass es jetzt mal wieder geklappt hat. Irgendwie hört sich's gut an, aber ich hätte vorher nicht sagen können, dass es was wird. Also weil ich nichts in der Hand habe. Also nichts. Ich meine, ich kann ja nicht mal gut Rechtschreibung.
Und bei der längeren Strecke, also beim Roman, da hast du ja jetzt auch schon einige veröffentlicht. Also, da müsste man doch vielleicht langsam auch an, also was heißt müsste man, aber da stelle ich mir vor, irgendwann kommt man dann an einen Punkt, wo man so ein bisschen weiß, wie das geht.
Also ich hab
wie man das selber machen
will. Man befasst sich natürlich dauernd mit Stil und redigiert so viel, dass man dann schon ziemlich gut Stilblüten und sowas findet. Zum Beispiel, vor allem deshalb lese ich ja so langsam, weil ich immer die Fehler bei anderen sehe und dann manchmal schreibe ich mir die auch raus, weil die lustig sind. Wenn du zum Beispiel eine Lokalzeitung liest, das ist ja ein Festival der Stilblüten. Das ist dann wieder so komisch, dass man, das hält mich total auf. Und bei sich selber sieht man sie aber nicht unbedingt. Das ist halt das Doofe. Oder man, es geht ja jedem so, wenn man ein Buch geschrieben hat, man kriegt das Exemplar das erste Mal in die Hand, man schlägt es auf, man sieht sofort irgendeinen blöden Nebensatz, den es nicht gebraucht hätte oder sogar einen Druckfehler oder ein falsches Adjektiv und man hat das Ding 100-mal gelesen und das ist halt vielleicht ein hoher Anspruch, aber also das wird vielleicht dem Handwerker genauso gehen, der sieht ja seine Arbeit auch nicht so perfekt wie wir jetzt. Aber wenn ich auch nur irgendein Stück Holz poliert habe und mit einem Stück oder vielleicht so mit Leinöl bearbeitet und dann ist mir, also habe ich irgendwas so, habe ich einen Holzrahmen gebaut für was und da habe ich so eine Freude dran hinterher, weil es dann an der Wand hängt und ich mich immer wieder freue, dass ich da Arbeit reingesteckt habe und das einfach gelungen ist. So geht mir das mit Büchern nicht. Da kann ich höchstens ganz halbwegs beruhigt sein, dass ich jetzt schon mal was geschrieben habe und also so ganz umsonst kann es nicht gewesen sein, aber sowas wie Stolz oder irgendwie habe ich überhaupt nicht, also gar nicht. Nee.
Von den Sachen, die du heute jetzt mitgebracht hast, was würdest du sagen, ist am ehesten etwas, was dich beeinflusst hat? Wäre das dann der Proust oder Tim und Struppi?
Naja, ich habe ja alles, also das selbst Veit Templin jetzt, das hat mich jetzt auch schon wieder sehr beeinflusst, weil es geht ja immer um Richtung, also wie lebt man weiter?
Ich meinte deinem Schreiben.
Ja, jetzt. Ja, also na doch, auch im Schreiben, weil vorhin wurde ich auch wieder zur DDR gefragt. Und das sind halt immer so Fragen, wo man sein Leben lang drüber nachdenkt, wie ist denn da jetzt die richtige Antwort? Wie stehe ich denn jetzt selbst dazu? Und dann lese ich wieder was von wem, der das alles ganz anders erlebt hat, wo ich denke, ich bin da eigentlich blöd. Was ich da gesagt habe, war eigentlich Quatsch. Ich habe nur in so einer seltsamen Situation gelebt. Ich hatte keine Ahnung von den wirklichen Verhältnissen. Und jetzt bei Veit Templin, wenn ich den lese, dann rückt mir das wieder so meine Sicht auf die DDR auf eine andere Art zurecht. Sehr kritisch zur Gegenwart, sehr kritisch zur DDR, aber ja, so ist es halt, man steht dazwischen. Und das ist für mich hochaktuell, die Kritik der Gegenwart aus so einer Kultur heraus, die einfach Mangel hatte, was aber jetzt nicht Mangel ist, sondern Mangel ist halt auch ein Reichtum. Und das ist so pathetisch, wie es klingt. Es ist halt so. Und die Fähigkeit, mit dem Mangel umzugehen, ist halt was, was mir total wichtig ist, auch in, worüber ich auch oft in Büchern geschrieben habe. So beeinflusst hat mich Michel, weil es meine Art, mit meinen Kindern umzugehen, nochmal beeinflusst hat. Tim und Struppi hat mich beeinflusst, weil es einfach die Lust auf die Welt geweckt hat und weil es mir auch gezeigt hat, dass Comics, also was ich entdeckt habe, ja, was mir kein Lehrer gibt oder Eltern oder Pfarrer oder so, sondern das, was ich gut finde, diese Comics, das ist einfach großartige Weltkultur so und habe ich einfach selber entdeckt. Und da rümpfen andere die Nase drüber, weil es halt Bilder sind. Ist mir ganz egal. Insofern hat mich das beeinflusst, weil das ist ja ein größtmöglicher Abstand vom kulturellen, weiß ich nicht, Kapital her zwischen Proust und Tim und Struppi. Da könnten ja Leute kommen und sagen, das ist doch Kinderkram. Und es ist mir scheißegal, weil es ist einfach Kunst im besten Sinne so. Und ja, sich diese Haltung zu bewahren, ist ganz wichtig, dass man halt immer selber guckt, was mir jetzt gefällt und überhaupt nicht danach guckt, ob das jetzt irgendein Ansehen genießt. So.
Kommen wir zum letzten Buch auf deiner Liste. Da geht es um ein Thema, was jetzt mehrfach schon durchgeklungen ist, auch in dem, was du gesagt hast. Jesper Juhl, ich weiß gar nicht, spricht man ihn so aus? Oder Jesper Juhl?
Nee, weiß ich gar nicht.
Jesper Juhl, und hier liegt jetzt auf dem Tisch Dein kompetentes Kinn. Warum hast du das ausgewählt?
Ja, es könnten jetzt auch andere Bücher sein von ihm. Nein aus Liebe oder Vater sein, gibt es glaube ich eins, oder Pubertät oder eins über Aggressionen. Es ist eigentlich ganz egal, wenn man das liest. Also worum geht es mir dabei? Es ist einfach ein wahnsinnig tolles Gefühl, jemanden zu lesen, der in so einer angenehmen Weise recht hat, wenn es um Kinder geht. Und es geht natürlich nicht um Kinder, es geht immer um ein selbst, wie man als Kind war, was aus einem geworden ist durch die Einflüsse von außen und wie die Gesellschaft irgendwie zu retten sein kann, in der wir leben. Und das muss natürlich vom Kind ausgehen. Und sowas kann natürlich wieder mal nur aus Skandinavien kommen, zumindest nicht aus Deutschland. Weil wenn man sich mit Jesper Juhl beschäftigt, also überhaupt wenn man damit kommt, dann kommt ja ganz oft, ich lese keine Erziehungsratgeber, brauche ich nicht. Ich mache das, wie es immer war. Oder ich weiß schon selber, wie es geht. Oder all diese Geschichten. Und man leitet immer so mit, wenn man auf dem Spielplatz sitzt oder Gespräche hört oder mit der eigenen Familie, die Eltern, die Geschwister, Leute einem was erzählen über die eigenen Kinder oder man sieht, wie die ihre behandeln. Und man denkt immer, oh Gott, oh Gott. Das arme Kind, das wird natürlich die Sache überleben. Also 60% aller Kinder überstehen sowieso alles. Aber wir machen es ihnen so schwer und uns. Und es dreht sich einfach im Kreis. So. Also ich glaube, dass ganz viel von dem Unglück, was wir im letzten Jahrhundert erlebt haben, aus der Dreieinigkeit von Elternhaus, Kirche und Schule kommt. Also Prügelschule, autoritäres Elternhaus und moralisierende, autoritäre Kirche. Was für Seelen können daraus kommen, wenn man das hinter sich hat? So. Und dann heißt es immer, Kinder sind grausam. Oder ja, so sind eben Kinder. Man muss die erstmal zu Menschen machen. Oder uns hat es nicht geschadet, ist ja auch so einer meiner Lieblingssätze. Natürlich hat es uns geschadet. Wir sind alle seelische Krüppel, heute genauso wie früher. Und es ist wahnsinnig schwer, es anders zu machen. Und Jesper Juhl sagt halt, wir sind die erste oder zweite Generation, die das versucht, anders zu machen und nicht einfach es so macht, wie es immer war, weil es halt bequemer ist. Und das ist so schwer. Gegen alle Widerstände und gegen das Gefühl, dabei zu versagen und vielleicht was ganz Falsches zu machen, weil man kriegt natürlich dann von den Kindern, also zum Beispiel klassische Situation, das Kind nennt dich Arschloch oder irgendwie du bist scheiße. Deine Eltern oder andere Verwandte sagen, so darf der doch nicht mit dem Vater reden. Und dann sagt Jesper Juhl eben, ja, seien Sie doch erstmal froh, dass das Kind zu Ihnen Arschloch sagt, das zeigt doch, dass es keine Angst vor Ihnen hat. Und das ist eine vollkommen andere Perspektive, wenn man denkt, natürlich, ich kann dem Kind austreiben, zu mir Arschloch zu sagen. Das geht ganz leicht, Kinder sind ja wehrlos. Aber was habe ich damit erreicht? Dann wird es halt vielleicht, wenn keiner guckt, zu einem anderen Arschloch sagen oder noch schlimmere Sachen machen. Das ist halt das, was wir bisher unter Erziehung verstanden haben. Und er spricht eben davon, lassen Sie das erziehen, kümmern Sie sich um Ihre Beziehung. Und
Zum Kind.
Ja, und nicht nur zum Kind, sondern deswegen habe ich das Buch auch hier, weil es geht ja um alle Beziehungen im Leben, auch auf der Arbeit zum Beispiel, auch zwischen Mitmenschen auf der Straße. Einfach, es ist halt kein Ratgeber, sondern er ist ja Familientherapeut, das heißt, er führt immer Gespräche mit Eltern und er sagt nie, es ist so und so, mach doch mal das und das, sondern, also das sind so die Eltern, die hinkommen mit ihrem Kind und sagen, machen Sie mal mein Kind wieder ganz, so wie beim Autoreparierer. Hier, das Kind macht nicht, was es soll, machen Sie es mal bitte ganz. Darum geht's halt nicht. Es geht nur darum, wieder ins Gespräch zu kommen. So. Und das ist ja auch in der Gesellschaft total erforderlich, jederzeit. Und auch überhaupt nicht möglich bei uns. Also es wird ja immer schwerer, was da an Aggressionen auf der Straße los ist, im Straßenverkehr, was die Leute explodieren wegen Kleinigkeiten. Wie unfähig man ist, das irgendwie mit sich in einer anderen Weise auszumachen. So. Das ist irgendwie beängstigend, finde ich. Und deshalb ist es so wohltuend, jetzt bei Jule zu lesen, weil man immer wieder Konfliktsituationen geschildert kriegt aus der Realität und erlebt, wie er darauf reagiert und was er dann dazu sagt und wie er das Gespräch in Gang setzt. Und das hat so eine heilsame, einfach so eine heilsame Wirkung, wenn man denkt, wenn es so müsste es eigentlich sein.
Ist das denn für dich, sind das denn für dich eher Bücher, wo du jetzt schon mal auch tatsächlich bei deinen eigenen Kindern, ja, jetzt würde ich sagen, Erfolge gehabt hast, das klingt so, als würde es überhaupt nicht zu dem Buch passen, oder ist es eher etwas, wo du sagen würdest, das liest du für dich?
Nee, das ist ein ständiger Begleiter und ich habe überhaupt keine Erfolge, sondern bin genauso verzweifelt wie alle Eltern, oft und überfordert, aber es macht einem einfach Mut, wenn man ja, es gibt ja diesen Jojo-Effekt, man lässt es so laufen, weil man denkt, ich möchte nicht mehr so sein wie früher, ich möchte nicht autoritär sein und so, und dann irgendwann platzt einem der Kragen und man haut auf den Tisch und schreit dann doch wieder rum und sagt dann, das muss jetzt aber so sein, der muss gefälligst jetzt machen, was ich sage, das, wo soll das hinführen? Und plötzlich redet man wieder genau wie früher, was ja auch okay ist, weil man ist auch nur ein Mensch, aber wenn man es dann reflektiert, merkt man, was habe ich denn jetzt eigentlich gerade erzählt? Also was habe ich eigentlich jetzt gewollt von dem Kind? Was ist jetzt mein Wunsch? Dass es halt funktioniert, dass es dressiert wird, so wie früher. Und dann, dass es heißt, oh, der ist aber gut erzogen. So. Und ich will ja nicht, dass mein Kind heißt, was ist denn das für ein frecher Junge? Und da loyal zu bleiben dem Kind gegenüber und in der Beziehung zu bleiben zum Kind, das ist halt sau schwer. Aber das Einzige, was sich lohnt, weil für alles andere brauchen wir einfach Vertrauen. Das heißt ja, wie nicht umsonst, dein kompetentes Kind. Das Kind macht es schon so. Man muss es nur lassen. Das ist dann in der Pubertät zum Beispiel besonders schwer, weil man denkt dann immer, wo geht denn das jetzt hin? Ich muss doch jetzt mal eingreifen. Ich muss jetzt mal doch nochmal alles in die richtige Richtung bringen, nachdem ich das so lange nicht geschafft habe. Kurz vor Todesschluss nochmal das Kind einnorden. Das ist faszinierend in dem Pubertätsbuch, weil immer die Eltern kommen, ja, das Kind macht das und nicht, das macht nicht sauber, das lernt nicht für die Schule. Das hat da ganz schlechte Zensuren und man muss immer alles hinterher, man muss dann immer hinterher sein mit den Hausaufgaben. Dann sagen die, ja, warum machen sie das denn überhaupt? Mit 12, 13, 14 haben sie sowieso keinen Einfluss mehr auf ihr Kind. Was sie bis dahin nicht geschafft haben, ist können sie jetzt nicht mehr. Also alles, was man an Beziehungen aufbaut, war ja davor so. Und wenn das da war, dann wird der Rest schon kommen. Also lassen sie das sein, dem Kind hinterher zu spionieren und überlassen sie ihm selbst die Verantwortung. Und das ist natürlich Wahnsinn. Also weil heutzutage, also in unserer Leistungsgesellschaft, wo die Eltern hinterher sein müssen, dass die Kinder ein gutes Abi machen und dann nicht irgendwie absacken und dann gucken die alle und dann kommen die heulend von der Zeugnisausgabe und haben schon Magenschmerzen, weil zu Hause wieder geschimpft wird. Und man denkt, seid ihr alle wahnsinnig geworden? Was soll denn das für einen Sinn haben? Weil die Chinesen es da auch machen. Die Chinesen sitzen bis nachts um 12 und machen freiwillig noch Hausaufgaben schweigend in ihren Schulzimmern und wir müssen das dann auch so machen, weil sonst werden wir abgehängt. Und dieser Irrsinn geistert ja durch die Köpfe. Also ich sag, ich habe es nicht besser gemacht. Ich weiß nicht, ob ich, also was heißt besser? Also es ist eine Lebensaufgabe für einen selbst. Es ist eine Entwicklungsaufgabe an einen selbst eigentlich. So, die Kinder ja generell. Und ich glaube, wenn man diese Aufgabe irgendwie annimmt, und sich damit wirklich beschäftigt, dass man dann auch mit dem Rest des Lebens besser klarkommt und mit den anderen Menschen. Und deswegen habe ich das mitgebracht, weil es mich täglich beeinflusst.
Das Lesen der anderen heute mit dem Schriftsteller Jochen Schmidt und 5 prägenden Büchern. Ein bisschen geschummelt, weil bei Proust waren es ja 7 und bei Veit Templin waren es 3.
Ja, und bei Tim und Struppi 24. Ja.
Okay, wir lassen das mal einfach so durchgehen. Am Schluss wie immer die Frage, Jochen, was bedeuten denn Bücher im Allgemeinen?
Bücher sind einfach ein ganz großes Glück. So. Entschleunigung, also vielleicht einfach Entschleunigung. Man braucht Zeit, um sie zu lesen. Das ist gerade das Tolle daran.
Das war das Lesen der anderen heute mit dem Schriftsteller Jochen Schmidt. Wir haben uns unterhalten über Bücher von Astrid Lindgren, Marcel Proust, Hergé, Veit Templin und Jesper Juhl. Genaueres dazu findet ihr auf daslesenderanderen.de. Schaut doch gern mal vorbei. Und wenn ihr schon mal da seid, überlegt euch doch mal, ob ihr das Lesen der anderen mit einer Mitgliedschaft supporten wollt. Alles dazu findet ihr auf daslesenderanderen.de/unterstützen. Vielen Dank im Voraus schon mal dafür und vielen, vielen Dank natürlich sowieso fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller. Dieser Podcast kommt ab jetzt wieder alle 14 Tage. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.